Natürlich sprechen. Dein Podcast rund um Stimme, Sprechen und Personality mit Eva Weißmann. Herzlich willkommen bei einer neuen Folge Natürlich sprechen. Jetzt sind die ersten 4 Episoden erschienen und ich möchte mich bei euch fürs Zuhören bedanken. Ich habe so viel schönes Feedback erhalten und freue mich wirklich sehr, dass ihr den Podcast interessant findet und den Gesprächen gerne zuhört. Unsere Stimme ist so facettenreich wie unsere Persönlichkeit. Sie ist wandelbar und wir können als Schauspielerinnen und Schauspieler die unterschiedlichsten Rollen mit ihr zum Leben erwecken. Und auch in unserem persönlichen Leben können wir beobachten, wie sich unsere Stimme, je nachdem in welchem Kontext wir uns befinden und was wir gerade fühlen, verändert. In der heutigen Folge werde ich mit einem Mann sprechen, dem auf der Bühne von einem Tag auf den anderen die Stimme weggeblieben ist. Wie es dazu kam und was das in seinem Leben verändert hat, wird mir heute der wunderbare Kai Bronisch erzählen. Hallo Kai.
Guten Morgen.
Guten Morgen. Kai, du bezeichnest dich heute als Marketing-Minimalist, hast mit deiner Partnerin Katja Müller die Marketingagentur Lila und Peach und arbeitest als Sprecher und Model.
Ganz genau.
Genau, sehr gut. Wir beide kennen uns von unserer Ausbildung auf der Stage School und freuen uns immer, wenn wir uns sehen.
Absolut.
So auch heute.
Und so lange ist das schon her.
So lange ist das her. Oh Mann. Kai, du bist wie ich im Herzen Schauspieler.
Ja.
Seit wann wusstest du, dass du Schauspieler werden möchtest?
Ah, das ist eine sehr gute Frage, weil das Thema kam diese Woche nämlich auf. Ich war nämlich mit meinem Neffen in Hamilton.
Aha.
Und der ist 15. Und dann habe ich ihm gesagt, dass ich 1987
ja.
Ausrufezeichen.
Lebte ich auch schon.
Mit meiner Mutter in Cats war.
Ach.
Genau, also in demselben Theater, ja. Im Operettenhaus.
Ja.
Und dann habe ich ihm erzählt, dass sobald wir da in dem Theater waren, weil das ja sehr zugebaut war im Zuschauerraum mit dieser Müllhalde und dieses ganze, also diese ganze Fantasiewelt, das hat mich so unfassbar beeindruckt.
Mhm.
Also ich kann mich daran auch erinnern, aber meine Mutter wusste, jetzt auch im Nachhinein hat sie mir immer erzählt, dass das der Moment war, wo sie wusste, dass sich was verändert hat. Und ich wollte das halt auch.
Ach krass.
Ich habe es tatsächlich nie gespielt.
Ja.
Ich habe es ein paar Mal versucht, aber ich glaube, es sollte nicht sein.
Ja.
Und jetzt bin ich zu alt.
Ja. Gibt es nicht alte Katzen?
Ja, bestimmt. Ja, doch, es gibt, glaube ich, eine.
Ja.
Aber genau, deswegen kam diese Frage diese Woche gerade auf.
Ach, Wahnsinn.
Warum ich das mache. Und das war der Moment, wo ich dann auch angefangen habe zu tanzen. Und genau, also alles, was so damals möglich war, das war ja,
ja.
87, 88, gab es ja noch nicht so viel.
Das stimmt, ja.
Möglichkeiten, ja. Genau. Aber meine Eltern haben das immer gepusht und mich da bestärkt und fand das auch ganz toll. Und dann bin ich dann irgendwann auf die Stage School gegangen, genau.
Stimmt, ja, wo wir uns kennengelernt
genau.
haben. Aber Kai, wie war das vorher? Also du hast das gesehen, Cats gesehen und hattest du vorher schon, was weiß ich, zu Hause gesungen oder gespielt oder
ja.
Sachen aufgenommen oder?
Genau, ich war immer schon, glaube ich, musikalisch und ich war auch schon immer theatralisch, muss man sagen. Ich hatte auch ein Schlumpftheater.
Ach,
also
süß.
Genau, und ich hatte vor allem ein Marionettentheater, weil also der Moment der Augsburger Puppenkiste, wo immer diese Klappen vorne aufgingen, das war für mich wahnsinnig faszinierend und das habe ich mir alles nachgebaut und ich hatte tatsächlich bei mir im Zimmer ein ziemlich großes Marionettentheater und meine beiden Brüder und meine Eltern mussten das ertragen, die
ja.
Vorstellung. Sich
ja.
anzuschauen.
Ja.
Genau. Aber da war, das war weit vor diesem Cats-Besuch. Also,
das fing schon als Kind an.
Ja, also ich wollte immer irgendwelchen Menschen irgendwas
ja.
vorspielen.
Das ist interessant, oder? Das
total.
Ist bei den meisten von uns, dass es das schon so früh ja. angefangen hat.
Und man sagt ja immer, ja, da gab es wahrscheinlich irgendwie in der Familie schon mal irgendwie
ja.
jemand, der das auch gemacht hat oder musikalisch war. Und tatsächlich, mein Opa war Komponist. Also hat tatsächlich Klavier gespielt und meine Oma hat auch Klavier gespielt, aber im Theater war ich quasi der Erste, der auf die Bühne, also ich war immer, war der Erste in der Familie, der diese Theaterlaufbahn eingeschlagen hat.
Und du hast eben schon gesagt, dieses Cats hat dich verändert und du hast dann angefangen Unterricht zu nehmen und zu starten und bist dann auf die Stage School gegangen.
Genau.
Und war das dann alles so, wie du dir das vorgestellt hast?
Ja, also erstmal war es exakt so, wie ich mir das vorgestellt habe. Und dann wird man natürlich ein bisschen kritischer mit den Jahren. Also ich habe auch tatsächlich die Ausbildung nicht beendet, sondern ich habe nach 2 Jahren gesagt, so, ich mache jetzt hier einen Cut und gehe vorsingen. Selbstbewusst, wie ich war.
Ja, ja.
Und bin dann tatsächlich nach Lübeck zum Vorsingen gegangen. An dem Tag, wo ich gekündigt habe, habe ich nämlich auf dem Schreibtisch der Sekretärin eine Audition-Ausschreibung gesehen für The Who's Tommy, also für das Rockmusical und habe das dann gelesen, während ich die Kündigung abgegeben habe und habe dann vorgesungen und bin genommen worden.
Echt?
Ja. Genau, und da habe ich gedacht, okay, das Super. Ist jetzt der richtige Weg.
Eine Bestätigung auf genau. dem Weg, ja.
Ich habe dann tatsächlich die ZAV-Prüfung, so hieß das damals noch,
ja.
Nee, ZBF hieß es damals,
genau. Ja.
Gemacht. Ich habe mich dann noch, ich habe den Musical-Abschluss gemacht und den Schauspielabschluss.
Ah, auch. Siehst
das
du.
Das war mir wichtig.
Ja, genau. Klar, natürlich.
Aber das habe ich privat gemacht, weil das Geld, was ich in die Schule investiert hätte, habe ich an Privatunterricht dann einfach ausgegeben. Und das hat sich gelohnt, wie ich finde.
Ich finde, das ist ein total wichtiger Punkt, den du sagst, weil das ja bei vielen so ist. Es gibt Leute, die haben gar keine Ausbildung gemacht an einer Schule,
genau.
sondern sich einfach über Privatunterricht ausgebildet.
Mhm.
Dann gibt es Leute, die auf einer Schule waren, kürzer auf der Schule waren. Und ich finde, es gibt einfach mehrere Möglichkeiten, mehrere Wege. Und man muss auch für sich finden, was für einen passt.
Absolut. Und auch, was man sich selber zutraut.
Ne? Ja.
Also ich hatte natürlich gar keine Ahnung, was mich erwartet bei einer Rockoper.
Ja.
So, das war auch stimmlich irgendwie, hat echt Spaß gemacht, war aber auch einfach, ne, also wie immer raus damit. Ne, so.
Ja.
Also alles, was man so im Gesangsunterricht so mitgekriegt hat, hat mir gut geholfen, aber es war nochmal eine ganz andere Art zu singen.
Ganz anderes, ja, klar.
Total. Und ich finde auch, ne, also jeder muss da seinen Weg finden und nur weil man einen Abschluss hat, heißt das nicht, dass man nachher den Job kriegt.
Nee.
Weil es kriegt in Auditions, also beim Vorsingen, immer derjenige den Job, der besser passt und egal, mit was der kommt eigentlich.
Ja.
Ne? Also es wird natürlich vorausgesetzt, dass der das dann auch durchhält, wenn er den Job kriegt.
Mhm.
Aber das kann man bei Auditions ja ziemlich gut herausfinden, ob jemand gesund singt oder gesund spricht oder ob er mit großer Kraft das stemmen muss.
Ja, das merkt man sehr schnell.
Ja, die musikalischen Leiter haben da, glaube ich, ein sehr gutes Ohr.
Das ist wohl wahr. Das stimmt. Ich muss einmal was zwischendurch fragen, weil du arbeitest ja auch als Model bis heute und hat das schon parallel zur Stage School angefangen oder wie bist du ans Modeln gekommen?
Ja, das weiß ich ehrlich gesagt auch nicht so ganz genau. Ich bin auf jeden Fall im ersten Jahr meiner Stage School, wo wir nicht arbeiten durften,
stimmt.
Was übrigens auch sehr erstaunlich ist, bin ich zu irgendeinem Casting gekommen, ich weiß nicht wie und habe dann auch diesen Job gekriegt und habe dann witzigerweise am ersten Probentag am Theater Lübeck, also mein erster Job, da war ich nicht da, weil ich einen Werbespot gedreht habe.
Nein. Okay.
Auch richtig gut.
Ja.
Genau, dann habe ich diesen Werbespot gedreht, damals für Micah Trumans, also diese Hotdog-Würstchen.
Stimmt.
Würde ich heute nicht mehr machen, weil ich Vegetarier bin, aber damals war das cool und ich habe viel Geld gekriegt und habe dann gedacht, okay, alles klar, wenn man so viel Geld verdient an einem Tag, dann gucke ich mal, was da noch so drin ist. Genau, und dann habe ich das ein bisschen professionalisiert und bei mehreren Agenturen und dann, genau, dann ging das so los. Das mache ich bis heute.
Toll.
Ja.
Bist du auch mal Modenschauen gelaufen?
Einmal Catwalks. Ist gar nicht meins.
Ist gar nicht deins.
Nee, wir haben sogar, das ging glaube ich auch über die Stage School, über diese Agentur, die es da gab.
Ja.
So eine vertanzte Modenschau. Das hat mich total gestresst.
Ja.
Also total. Weil man muss auch noch Choreografien lernen und tanzen und sich umziehen und gut dabei aussehen.
Ja.
Da habe ich gedacht, nee, das sollen mal andere machen.
Andere machen.
Ich bin auch zu groß und ich bin auch tatsächlich ein bisschen zu stämmig für diese ganze Mode.
Echt?
Ja.
Okay, krass.
Also heute vor allem mehr als damals.
Okay. Und empfindest du das als Model zu arbeiten als anders als die Arbeit als Schauspieler oder ist es letztendlich dasselbe?
Nee, also ich glaube ja, dass man ein gutes Model ist, wenn man ein guter Schauspieler ist, weil das sich einfach bedingt. Also Model klingt ja immer so, ich muss einfach nur gut aussehen und das machen dann schon die Make-up-Leute für einen. Das stimmt halt nicht. Also jetzt, wo ich selber in der Position bin, dass ich Models buche für Marketing-Jobs oder für Fotoshootings, müssen wir schon auch ab und zu erklären, warum es ein Model sein muss und nicht quasi der Bruder von. Weil natürlich ein Model muss morgens um 10 genauso abliefern wie abends um 8 oder abends um 6 von mir aus oder am Nachmittag. Also die müssen immer on sein, ne? Also wenn wir sie brauchen. Ne? Die können dann auch manchmal eine Stunde einfach eine Pause machen, aber wenn es dann losgeht, müssen sie einfach da sein. Und das ist tatsächlich ein Handwerk.
Ja.
Und das wird total unterschätzt.
Ja.
Und genau.
Das denke ich auch. Ich denke oft, dass bei den Topmodels, die es so gibt, deren Ausdruck ist einfach so stark. Das ist ja oft das Stärkste bei ihnen. Sie haben vielleicht auch ein makelloses Gesicht, was auch immer das ist.
Genau.
Aber eigentlich das, was dich dann catcht, ist der Ausdruck. Und das ist ja das Schauspielerische.
Ja, und ich kenne das selber auch, wenn ich vor der Kamera stehe, dass zum Beispiel irgendwie der Kunde oder der Fotograf sagt, ey, das ist total krass, wenn irgendwie Pause ist und dann geht's wieder los, du bist sofort da. Und dann habe ich gesagt, ja, das ist eben auch das, was man über Jahrzehnte gelernt hat, dass man einfach weiß, wann geht's los, wann brauche ich meine Energie.
So ist das.
Für die Kamera und nicht für, ich trinke einen Kaffee. Und das ist aber im Theater eigentlich auch so, ne? Wenn man irgendwie auf der Bühne steht, dann irgendwie High Energy und sobald man von der Bühne geht und Pause hat, spart man ja die Energie
Ist das.
Also man bleibt natürlich auf einem hohen Energielevel, damit man die Vorstellung übersteht.
Richtig.
Aber trotzdem lernt man ja mit seiner Energie so umzugehen, dass man sie dann nicht hinter der Bühne verpulvert.
So ist das, Kai.
Mhm.
Oh ja. So ist das. Und ich denke oft, dass Leute, die diesen Beruf nicht machen, die verstehen das nicht oder die kennen das einfach auch nicht. Ne?
Ja.
Mir geht es so, ich spreche ja sehr viel auch im Studio und es ist ein bisschen besser geworden, aber letztendlich lebe ich meine Woche so, dass ich dann, wenn ich im Studio bin, abliefern kann.
Ey. Also,
oder?
Ja, also das ist ja der Witz, ne? Also viele sagen, oh ja, das ist ein super Job, du gehst abends ins Theater, hast 3 Stunden Spaß und dann gehst du nach Hause.
Ja, und den Rest hast du frei.
Das gibt's ja, das ist ja eine sehr verbreitete Meinung.
Ja.
Jetzt, wenn ich mir Hamilton angucke, also ich bin aus dem Beruf jetzt seit 5 Jahren raus, aber ich gucke mir das an und denke so, unfassbar, was sie da machen. Also gerade, also ne, jede andere Show auch, aber gerade bei Hamilton ist es wirklich so, da habe ich den größten Respekt vor diesem ganzen... Also vor der ganzen Sprache, vor dem, was die Tänzer da machen, das ist unfassbar. Ja. Und was ich eigentlich sagen wollte, wenn ich wusste, ich habe abends Vorstellungen, dann richtet sich der ganze Tag danach aus. Ne? Also ich stehe morgens auf und prüfe sofort erstmal meine Stimme.
Ja.
Ich glaube, das macht jeder Sänger oder auch Schauspieler. Ist sie da? Ist sie nicht da? Boah, scheiße. Oh, darf ich hier fluchen? Ja, ne?
Ja, das ist okay. Ich habe zwar nicht den jugendfrei irgendwas Button, aber ja, das ist okay.
Versuche mich zu mäßigen. genau, das ist eigentlich so ein Stress, der bei mir immer mitlief. Ne? Ist die Stimme da, kriege ich die hohen Töne? Mhm. Ne? So, das war also jetzt bei einer Vorstellung wie Heiße Ecke war es nicht ganz so extrem, wie wenn ich Les Miserables gesungen habe, weil das nochmal eine ganz andere Gesangsnummer ist.
Ja.
Genau, aber das Stresslevel läuft den ganzen Tag eigentlich mit. Ne?
Das ist die ganze Zeit.
Und bei Doppelshows ist es natürlich noch ein bisschen verfänglicher, weil man schon um 3 auf die Bühne geht.
Ja,
nicht
natürlich,
erst um 8.
Natürlich.
Das macht einen Riesenunterschied. Deswegen war ich ja immer auch der Meinung, es sollte keine Vorsingen geben, die vor 15 Uhr beginnen, also wenn man sich für einen Job bewirbt, weil eigentlich niemand, außer vielleicht im Kindertheater, um 10 Uhr morgens abliefert. Weil es macht gar keinen Sinn.
Wir sind anders vom Biorhythmus geprägt.
Ja, und die Stimme hat um 3 eine andere Qualität als
natürlich,
morgens um 10.
Natürlich, als morgens,
Ich weiß, ich habe einmal für Titanic vorgesungen, morgens um 8:30 oder um 8:45. Und ich habe den Job auch nicht gekriegt, weil ich war einfach nicht wach.
Nicht wach? Ja, das stimmt.
So, und man sagt dann, eigentlich ist die Stimme um 3 besser und so, genau. Also das würde ich mir wünschen, wenn ich Vorsingen machen würde, was ich nicht tue, dann würde ich immer erst so ab 14 Uhr einladen.
Das ist wirklich, es gibt noch viel zu optimieren, was das angeht.
Ja, es wäre nur fair, ne?
Das wäre fair, das stimmt, das stimmt. Oh ja. Also Kai, erzähl mir noch ein bisschen, dass ich mir vorstellen kann, du warst auf der Stage School, du hast dann schon verbotenerweise gemodelt, du hast gespielt, auch gemodelt. Ja. Wie ging es dann weiter so in der Dekade, so im Überblick?
Genau, also im Überblick ist es so, dass ich vor meiner Ausbildung bei der Stage School noch eine Ausbildung gemacht habe als Tourismuskaufmann, weil ich das... Führt jetzt ein bisschen zu weit, das zu detailliert zu beschreiben, aber ich war ein Jahr in Amerika und mein Vater vor allem wollte gerne, dass ich, wenn ich wiederkomme, ich kein Gap-Jahr habe, sondern dass ich direkt anfange.
Was machst.
Genau, und dann habe ich eine Ausbildung gemacht bei der Lufthansa, was auch wirklich super Spaß gemacht hat. Ich wusste aber immer, ich mache das jetzt zu Ende und dann mache ich meinen Traum.
Ja.
So, ne? Also, aber ich fand das richtig gut und vor allem im Umkehrschluss war es dann so, dass mich dieses Thema Tourismus später wieder eingefangen hat. Als ich dann aufs Land gezogen bin und den Tourismusverein von der Lüneburger Heide übernommen habe und so, und dann kam dieses Thema wieder zurück und war dann ganz angefixt. Hab dann noch nebenbei ein Fernstudium gemacht im Marketing und Tourismus.
Mhm.
Und während dieser ganzen Zeit habe ich aber, ich glaube 20 Jahre gespielt. Durchgehend.
Durchgehend gespielt.
Genau.
Und das ist eine Leistung.
Und hatte auch richtig Bock, ne?
Also
das hat mir Spaß gemacht und ich konnte den Hals gar nicht vollkriegen.
Also
ich habe vor allem Stadttheater gemacht,
also
eigentlich sogar ausschließlich,
ja,
bis aufs Tivoli später, aber
genau,
und ich habe dann einfach auch wirklich so an 4 Stadttheatern gleichzeitig gastiert. Ne?
Wirklich?
Ja.
2 Vorstellungen da, dann da.
Ja, ich hatte
so
eine Bahncard 100 und die hat sich gelohnt.
Hat sich gelohnt.
Es war immer so ein bisschen so logistisch, immer so ein bisschen so haha.
Ja, wie man es alles hinkriegt.
Damals fuhren die Züge ja auch noch.
Ja.
Also man konnte sich darauf verlassen.
Darauf verlassen, dass man ankommt.
Genau, aber das war eigentlich mein größter Spaß, quasi auch immer wirklich unterschiedliche Stücke zu spielen mit unterschiedlichen Ensembles. An unterschiedlichen Häusern.
Mhm.
Das fand ich sehr reizvoll.
Und das ist sehr verschieden, oder? Je nachdem, wo man ist.
Ja, total. Ja. Also klar, Stadttheater Lübeck oder ich war am Schauspielhaus in Zürich oder
am
Burgtheater in Wien habe ich auch mal eine Produktion gemacht. Also das war so, es hat einfach immer Spaß gemacht und ich habe wirklich auch wirklich tolle Stücke gespielt.
Ja, du hast schon erwähnt, Les Miserables hast du gespielt.
Genau, das habe ich
unglaublich.
Das habe ich in 3 Stadttheaterproduktionen gemacht und mein zweites Stück war Hello Dolly.
Oh, wie schön.
Da hatte mich der Regisseur mitgenommen von Tommy.
Ja.
So, der hat dann gesagt, hier, ich mache da, du gefällst mir, ich nehme dich mit.
So,
das klang jetzt ein bisschen zweideutig, aber
das meintest du nicht so, nein.
Also ich gefiel ihm künstlerisch.
Ja, na selbstverständlich.
Genau, dann habe ich Hello Dolly gemacht und dann habe ich gesagt, ach, wie geil, das ist ja mal...
Ja.
Was für ein Stück, was für Musik. sensationell. Ja. Also, und da habe ich so ein bisschen auch die Liebe gekriegt zu alten Stücken.
Ja.
Weil ich war jetzt nie so der Fan von diesen ganzen neumodischen Musicals, sondern ich mochte wirklich alte
klassische
Musicals.
Ja, toll.
Ganz toll.
Ja, natürlich, natürlich. Und ist es nicht interessant, je nachdem in welche Stadt oder in welches Theater man kommt oder in welches Ensemble, dass man unterschiedlich aufgenommen wird?
Ja, ja.
Also ich hatte zum Beispiel mal, ich habe in Bremen mal Weihnachtsmärchen gespielt und wurde so eingeflogen, quasi als die Prinzessin, die Hauptrolle. Und dann waren die ganzen Alteingesessenen, die dann halt kleinere Rollen hatten. Das war die Entscheidung vom Theater, hatte ich nichts mit zu tun. Aber die haben mich auflaufen lassen.
Ja.
Also die haben mich spüren lassen, dass ich jetzt eine viel zu große Rolle habe dafür, dass ich noch gar nicht da 10 Jahre spiele oder so.
Ja, ja, klar.
Ja, hast du das auch erlebt?
Absolut. Also im Stadttheater ist es ja so, es gibt das Orchester, also in der Kantine sehe ich das immer so, es gibt das Orchester, dann gibt es die Balletttänzer, dann gibt es die Schauspieler, die OpernsängerInnen, SchauspielerInnen muss ich auch sagen.
Natürlich.
Gender nicht so gerne.
Ja.
Und dann gibt es auch die, die Musical machen. Ne? Und wir sind ja immer so die, die irgendwie alles machen, aber nichts richtig können.
Ja,
das aber, ist immer, das aber das Haus ist immer voll. So.
Ja, ja richtig, genau,
genau
so.
Also die Oper läuft vor 20 Leuten und im Musical sitzen halt 1000. So.
Ja.
Jetzt überspitzt gesagt. Ne?
Ja.
Das ist natürlich nicht feiergemacht. Gemeint hat. Aber man muss sich da ein bisschen rechtfertigen schon, warum man das jetzt macht.
Ja.
So, warum man jetzt einen Gast holt, der auch noch mehr Geld kriegt. Das könnte ja eigentlich auch ein Schauspieler machen.
Ja.
Wird auch heute Gott sei Dank mehr, weil viele Schauspieler können mehr singen als früher oder sind besser ausgebildet.
Ja.
Genau, und ich hatte mal eine Situation auf der Bühne in einem Stadttheater.
Ja.
Sag jetzt nicht.
Nein, sag's nicht.
Also eine Produktion von Les Miserables.
Ja.
Und ich war besetzt als Enjolras, also als der Studentenanführer.
Mhm.
Und die Studenten waren keine Gäste, sondern waren quasi die jüngeren Männer vom Opernchor. Und ich hatte wirklich tatsächlich bis zur letzten Vorstellung immer das Gefühl, ich muss beweisen, warum ich das jetzt singe und nicht einer von ihnen oder wer auch immer. Oder, oder ein fester Opernsänger vom Haus oder so. Und weil die Rolle erfordert tatsächlich natürlich gute Gesangskünste, aber eben auch ein großes schauspielerisches Talent, weil es einfach sehr, es ist einfach...
Ja, so mitreißend, ne?
Ja, es war, war eine super Rolle, also einfach ein Kämpfer, ne?
Ja.
Und genau, aber ich hatte immer auch auf der Bühne den Stress irgendwie abzuliefern, weil ich immer die Augen gesehen habe, die immer so, mal gucken, was da heute kommt quasi. Und ich war auch immer überrascht, was dann da so kommt und manchmal nicht kommt, aber... das hat nochmal so ein extra Stresslevel aufgebaut, was ich total unnötig finde.
Ja.
Weil wir sind eh alle total unter Stress.
Ja.
Weil die Stimme verursacht Stress.
Ja.
Und das hat mir dann immer nicht gefallen, weil ich dachte immer so, jetzt muss man auch nochmal sagen, dass Enjolras auch noch wirklich in einer wirklich blöden Tonart geschrieben ist.
Ja.
Das ist nämlich so eine Mischgeschichte zwischen Tenor und Bariton.
Ja.
Und man muss schon eine sehr gute Höhe haben und damit es knallt. Und das war bei mir immer auch ein bisschen edgy, ich sag's wie es ist.
Ja,
also ich habe tatsächlich 3 Produktionen gemacht und das war für mich immer auch eine Herausforderung, sowieso diese Rolle zu spielen.
Ja.
Genau, und da musste ich auch immer vorher, das war ganz wichtig für mich, ins Klavierzimmer gehen und einmal die hohen Töne singen, damit ich weiß, ah, sie sind da, Gott sei Dank.
So. Ja, ja.
Und an schlechten Tagen war es mir so, okay, sie sind da, aber sie sind nicht so toll.
Ja.
Aber dann löse ich das halt schauspielerisch, wenn der Ton wegbricht oder wenn er mal nicht so toll ist.
Ja.
Hat man ja die Chance zu, wenn man Schauspieler
natürlich,
ist.
Selbstverständlich haben wir das, das ist richtig. Aber ist das nicht unglaublich, Kai, dass dieser Beruf, wir sind unser Instrument.
Mhm.
Wir richten uns mental auf die Rolle ein.
Ja.
Wir stehen auf einer Bühne, wollen das Publikum erreichen mit unserer Kunst. Das ist ja schon als Aufgabe immens alles.
Ja, absolut.
Und dann habe ich meine Kolleginnen und Kollegen, die nicht wohlwollend mir unter die Arme greifen, dass ich fliegen kann, sondern mir Beine stellen.
Ja, klar. Also das ist, also es gibt natürlich sehr viele wohlwollende Kollegen, muss man ja auch sagen. Ne? Und ich kenne das auch, dass eine Kollegin kommt und nach ihrem Song fragt, wie war's, hast du zugehört? Ne? Und ich so, nee, ich war irgendwie gerade rauchen.
Ja.
Oder so. Keine Ahnung, was man so macht während der Vorstellung, wenn man längere Zeit hat.
Nein. Buch lesen
oder was. Ja, genau. Ja, oder genau. Stretchen oder so.
Ja, genau.
Nee, also ich glaube, dass die Unsicherheit, das ist meine Meinung, das ist sehr verbreitet. Also Unsicherheit auf der Bühne. Und ganz ehrlich, wenn ich irgendwas gucke, ich bin auch immer sehr gestresst im Theater, weil ich immer denke, oh, jetzt kommt das Lied und das darf sie nicht verkacken. Und ich bin
ich
bin wahrscheinlich viel gestresster als die Kollegin, die da auf der Bühne steht. Jetzt zum Beispiel Elsa, ne, wenn man das jetzt mal als Beispiel nimmt, die hat diesen Song, den darf sie nicht verkacken.
Nee, so, auf gar keinen Fall.
Gibt's, also das muss kommen.
Ja, der muss kommen.
Der muss
das
kommen.
Ist, deswegen gehen die Leute in die Show, wegen dem einen Lied letztendlich.
Genau, und jetzt haben sie nach dem letzten hohen Ton noch einen neuen letzten hohen Ton dahinter geknallt. Also sie muss da wirklich abliefern. Ich bin dann immer total entspannt, wenn ich höre, ach, Stimme funktioniert. Ja. Also ich denke dann immer schon für sie mit und wahrscheinlich ist sie auf der Bühne total cool und sagt, ich könnte das noch 3 Töne höher singen, finde ich wurscht. Genau, aber ich empfinde da selber Stress, auch bei Hamilton, als ich da wieder saß. Also ich bin ein wahnsinnig schlechter Theatergänger. Ja,
ich weiß, wir waren einmal zusammen in der Eiskönigin, du saßt neben mir und du hast gesagt, ich bin so gestresst, Eva, ich bin so aufgeregt für alle. Und ich dachte, oh Gott, und ich coache die Leute, ich bin jetzt nicht so aufgeregt.
Nee, aber das liegt aber daran wahrscheinlich, also gerade bei Hamilton, da war jetzt ein Cover drauf, ein junger Mann, der ganz, ganz toll war. Und ich habe immer gedacht, so 10 Minuten vor der Vorstellung, oh ey, der steht jetzt in der Gasse und der muss jetzt 3 Stunden durch dieses Stück und der muss 70.000 Worte sagen und ist nicht mal deutschsprachig.
Ja, natürlich. Das ist unglaublich, die Leistung.
Ich verstehe das gar nicht.
Nein, das ist wirklich übermenschlich, was die leisten.
Genau, weil man kennt es ja selber, wenn man rausfliegt.
Kann man noch improvisieren?
Ich hab schon Sachen improvisiert, die dann irgendwie auch so halbwegs stimmten und so. Vielleicht auch nochmal im Reim aufgingen im Idealfall. Aber das könnte ich ja gar nicht, wenn ich jetzt Französisch singen würde.
Niemals.
Also ich wüsste gar nicht, was passiert denn
Niemals.
Dann. Und dann machen die da so eine Show, wo die einfach nur reden. Die ganze Zeit.
Ja.
In einem unfassbaren Tempo. Geschwindigkeit. Ja. Und immer. Also die sind ja immer irgendwie auch alle auf der Bühne. Genau, das verursacht bei mir ein bisschen Stress. Ich brauche ein bisschen im Theater immer, bis ich mich entspanne, wo ich sage, okay, sie wissen alle, was sie tun.
Aber Kai, woher kommt das? Würdest du sagen, du bist wahnsinnig empathisch oder denkst du dann immer an deine eigenen Erfahrungen?
Ja,
oder wieso hast du das so stark?
Ja, ich glaube, ich denke an meine eigenen Erfahrungen und ich glaube, das ist eine Alterssache auch. Ich habe auch bemerkt im Laufe meiner Karriere, dass ich nervöser wurde, je älter ich wurde. Mhm. Und ich habe wirklich auch alles schon mitgemacht. Also es ist schon alles passiert während der Vorstellung, was passieren kann.
Ja.
Aber ich glaube, früher war man einfach wirklich irgendwie so viel entspannter.
Ja.
Also wenn ich so zurückdenke, und was habe ich da gemacht, ne? Und nicht drüber nachgedacht.
Ja.
Und ich glaube, das Nachdenken setzt irgendwann ein.
Ja.
Und dann hat man so das Gefühl, oh, es kann doch echt eine Menge schiefgehen eigentlich. Ne?
Ja, das stimmt. Was würdest du denn am liebsten einem Darsteller oder einer Darstellerin so direkt 5 Minuten vor der Vorstellung ins Ohr flüstern?
Oh, das kann ich dir genau sagen.
Okay.
Hab Spaß.
Ja.
Das ist das Allerwichtigste. Ja. Jetzt habe ich auch wirklich sehr viele Vorstellungen heiße Ecke gespielt.
Ja.
Und das ist auch wirklich eine rasante Show, auch als Darsteller, weil man sehr viel zu tun hat. Aber gerade bei der Show zum Beispiel muss man wirklich Spaß haben. Und nochmal zurück zu Les Miserables.
Ja.
Das ist ja das spaßfreiste Stück, was es gibt.
Ja.
Außer wenn da die beiden Thénardiers kommen.
Ja, ja.
Und das fand ich auch wahnsinnig belastend. Ne? Also diese Dunkelheit immer und dieses, wir sind alle gleich tot und wir kämpfen hier. Und ich habe dann auch immer versucht, irgendwie da so ein bisschen mit meinem Marius immer so ein bisschen Spaß zu machen auf der Bühne, ohne dass es jemand sieht, einfach nur, damit man so ein bisschen bei Laune bleibt.
Ja.
Ne? Also das ist natürlich in einer Komödie sehr viel einfacher.
Ja.
Und dann wird auch die Stimme so schwer. Also wenn man immer in dieser Dunkelheit.
Natürlich.
Und dann war da auch natürlich Bühnennebel, bis der Arzt kommt.
Oh ja,
Und das hilft irgendwie auch alles nicht.
Nee.
Man sieht irgendwie nichts. Und also ich habe immer gerne Komödien gespielt.
Ja, ich auch.
Weil ich
wahnsinnig gerne Boulevard gespielt.
Ja,
mein Liebstes gewesen.
Und da war Heiße Ecke natürlich ein Traum, weil das war einfach 3 Stunden Komödie hoch 10.
Stimmt.
Und das gibt einem einfach sehr viel Energie. Also mir.
Ja, natürlich. Ich denke oft, es ist natürlich unser Beruf, dass wir in eine Rolle einsteigen und das Stück ist mal traurig, mal lustig so. Aber manchmal denke ich, dass das doch was mit uns macht, wenn wir traurige Stücke spielen oder wenn wir einsame Rollen spielen. Und ich finde, dass man da auch dran arbeiten muss als Darstellerin oder Darsteller, dass du das reflektierst zumindest.
Total. Und also ich bin begeisterter Podcast-Hörer.
Ja.
Das freut mich auch.
Jetzt in einem
Podcast
zu sein.
Dabei zu sein.
Ja.
Und ich höre ganz viele Interviews mit Schauspielern, erstaunlicherweise.
Ja.
Gerade so im West End und Broadway und so. Und es gibt einen Podcast, der beschäftigt sich nur mit den Elphabas aus Wicked.
Wahnsinn.
Es geht natürlich gar nicht wirklich über das Stück, aber es geht darum, wie sind sie da hingekommen, welchem Stress sind sie ausgesetzt. Und gerade bei dem Stück zum Beispiel, wo du so von Einsamkeit sprichst, finde ich das total interessant, weil die scheinen in ihrer Rolle sehr einsam zu sein, weil sie einfach so abgenabelt sind von allen anderen, weil sie einfach sehr viel alleine auf der Bühne stehen und abliefern müssen.
Ja.
Kommt da auch dazu. Und ich finde die Psychologie dahinter irrsinnig interessant.
Ja.
Ne? Weil das muss man halt machen und das macht auch was mit einem.
Das macht was mit einem, weil in dem Moment ist es ja real, was ich auf der Bühne erlebe. Das ist das ist keine andere Welt, sondern in dem Moment ist das, was ich erlebe.
Genau.
Und davon muss ich mich dann auch wieder befreien oder lösen können.
Ja, und je bekannter das Stück oder die Rolle, desto größer der Druck, ne?
Natürlich
auch. Also es muss halt alles kommen. So.
Und, natürlich auch. Natürlich. Und das ist natürlich auch in der heutigen Zeit ein Fluch, dass es von allem so perfekte Aufnahmen gibt.
Ja, bestimmt.
Und dann haben die Leute das tausendmal gehört in einer perfekten Qualität und dann bist du auf der Bühne und dann klingst du halt wie ein lebendiger Mensch und nicht irgendwie noch schön abgemischt.
Ja, ja, klar.
Das ist auch noch ein Druck, den
und
man hat.
Und ich meine, viele Leute klingen natürlich wahnsinnig toll, auch live. Ne?
Ja, also natürlich.
Da ziehe ich auch wirklich meinen Hut, wenn die wirklich das kontinuierlich jeden Abend 8-mal die Woche abliefern.
Ja.
Könnte ich nicht. Also so war ich nie. Ich habe auch nie bei einer Long-Run-Produktion gespielt und ich weiß auch genau warum, weil ich einfach das nicht so abliefern kann. Ne? Weil, also es gibt ja auch bei Sängern, also bei mir ist es zumindest so, also es gibt bei mir Vorstellungen, oder gab Vorstellungen, wo ich irgendwie das Gefühl habe, ich weiß gar nicht, was ich tue. Also kann ich überhaupt singen? Wieso bin ich hier?
Ja.
Wieso sitzen da Leute, die dafür bezahlen?
Ja.
Also das hat mich jetzt nicht belastet, aber ich hatte schon öfter mal das Gefühl, ich weiß eigentlich gar nicht genau, was ich hier tue.
Ich denke, dass es oft so ist. Ich denke, dass es oft so ist, auch beim Spielen.
Ja, also beim Spielen finde ich es fast ein bisschen einfacher, weil die Sprechstimme einfacher zu kontrollieren ist als eine Gesangsstimme, finde ich. Also in meiner Welt. Die hat immer funktioniert und da habe ich nie Probleme gehabt. Bei Gesangsstimmen finde ich es wirklich schwieriger, weil da kommt eine ordentliche Portion Psychologie dazu. Also wie fühle ich mich? Die Selbstkontrolle ist größer. Also ich kann nur von mir sprechen, so war das halt.
Ja.
Also, und wenn mal ein Ton nicht kam oder so, dann nächste Vorstellung wieder, gleich kommt der Ton und wieder verkackt. So, ne? Also obwohl das eigentlich gar kein Problem wäre, aber die Psyche spielt einem da leider
so große Rolle. Mhm. Oh.
Und das abzustellen, fand ich eigentlich mal die größte Herausforderung. Ja. Ne? Dass man irgendwie sagt, ich hatte mal einen Kollegen, da habe ich irgendwie auch mal wieder einen Ton verkackt auf der Bühne und dann hat der zu mir gesagt, der stand mit mir auf der Bühne und sagte, weißt du was, Kai, wichtig ist, was danach passiert.
Ja.
Und das fand ich
natürlich
sensationell.
Wie souverän du weitermachst.
Genau. Oder ne, man beschäftigt sich ja, also das ist ja auch das Tolle beim Schauspielen. Man steht auf der Bühne und singt dann auch weiter und spielt weiter und macht da sein Ding. Und eine Gehirnhälfte beschäftigt sich aber mit dem, was gerade passiert ist. Und das ist natürlich totaler Quatsch, weil ich brauche ja eigentlich meine ganze Energie
auf
das Jetzt.
Alles für den Moment, ja klar.
Und dann hängt man dem so nach. Und dann hat der einfach gesagt, ey, scheiß drauf, es ist wirklich egal, weil der Ton ist schon längst vorbei.
Ja.
Und es kommen noch 37 andere. Und man muss halt was draus machen. Ne?
Ich habe mal den guten Satz gehört, dass wir auf der Bühne sehr schnell uns vergeben können müssen. Mhm. Für Fehler, die wir machen.
Ja.
Wir müssen die sofort loslassen, um weiterspielen zu können.
Ja, ja. Oder ich habe mal eine Vorstellung gesehen von Once in London, eins meiner wirklich besten Theaterbesuche, also war wirklich sensationell. Bei denen war das so, das ist ja so Folk, Musik. Und bei denen war das so, man hat nie das Gefühl gehabt, dass sie singen. Das war total interessant. Also die haben auch unfassbar da gesungen und ganz toll, aber sie haben einfach vor allem gespielt.
Ja.
Und ganz intim und wirklich ganz für sich und miteinander. Und das war wirklich, man hatte das Gefühl, man ist in einem Raum dabei, wo man gar nicht dabei sein sollte, weil die so toll miteinander waren.
Mhm.
Und ich habe da eben nicht gehört, dass jemand anfängt zu singen.
Ja, toll.
Obwohl sie gesungen haben.
Das ist toll, geil.
Und da war ich so, oh Mann, ey, wirklich, also gute Schauspieler, die gut singen können.
Das ist das Allerbeste, wenn es einfach aus einem inneren Bedürfnis kommt, dann der Ton sozusagen aus dem Spiel raus.
Genau, genau.
Und nicht aus einer Schönheit, ich singe jetzt schön.
Genau, was man ja oft in der Oper erlebt.
Ja.
Bei Opern bin ich immer so, möchte ich auch nicht verallgemeinern, aber da bin ich manchmal so, oh, wenn die jetzt auch noch geil spielen können.
Das wäre sensationell. Selbstverständlich, das Spielen ist für mich ist die Wurzel von allem.
Ich habe eine Madame Butterfly gesehen hier in Hamburg und das fing an mit der Hochzeitsszene und die beiden Hauptdarsteller saßen vorne und sollten vermählt werden und haben aber die ganze Zeit zum Dirigenten geguckt. Also sie haben sich nicht angeguckt, sondern zum Dirigenten.
Ja.
Und jetzt denke ich mal, die haben das schon 37.000 Mal gesungen. Frage ich mich so ein bisschen so, ihr habt doch auch Ohren.
Ja, also klar. Könnt ihr nicht einfach und Augenwinkel, aus denen man was wahrnehmen kann oder so. Und dann beieinander sein lieber.
Und ich bin nach der Szene dann auch gegangen, weil ich das nicht aushalte.
Nee,
ne?
Das verstehe ich.
Also dann lieber mal einen Takt hinterher sein oder mal einen Ton nicht wirklich irgendwie on time oder so. Aber da möchte ich lieber die Geschichte sehen als die Töne.
Ja, richtig. Beim Partner sein, das ist so wichtig, so, so wichtig.
Ja, sich angucken.
Ja, sich angucken.
Kann ich auch 1000 Geschichten drüber erzählen von Partnern, die einen nicht angucken.
Ja, man muss sich angucken. Das ist so, wir gucken uns auch an jetzt in unserem Gespräch.
Also ich gucke auch ein bisschen auf die Straße.
Ja, ich gucke auch mal rum, aber wir gucken uns auch an und gucken nicht weg sozusagen.
Nee. Und auf der Bühne ist das das Wichtigste, dass die Menschen miteinander spielen.
So ist das. Ja. Das kann ich nur unterstreichen.
Ja.
Kai, ich möchte dich bitten, jetzt zu erzählen, was dann passiert ist, weil du hast eines Tages deine Stimme verloren auf der Bühne. Das ist unfassbar, überhaupt das auszusprechen und zu hören. Was ist passiert?
Also ich hatte mich entschieden, meine Karriere als Schauspieler und Sänger zu beenden. Zu der Zeit habe ich West Side Story gespielt in Lübeck und Heiße Ecke hier in Hamburg. Und das war so im Gang, dass ich wusste, okay, ich habe auserzählt. Also das war auch der Grund, warum ich aufhören wollte. Ich hatte nichts mehr zu erzählen.
Okay.
Und mich hat auch nichts mehr wirklich interessiert, was ich gerne hätte spielen wollen. Okay. Also ne, manchmal geht man ins Theater und sagt, oh,
ich will nochmal den Hamlet spielen.
Ja, oder ich muss jetzt da nochmal Cat spielen. Ja. Das war alles vorbei. Und wusste aber, okay, Heiße Ecke, das macht mir einfach immer noch Spaß. Und ich habe wirklich eine gute Zeit und tolle Kollegen und so. Und dann passierte was am Haus, was mir nicht gefiel, also vom Management her. Mhm. Und ich habe dann tatsächlich, ohne dass ich das vorher geplant hatte, einfach gekündigt. Habe gesagt, ich möchte da nicht dabei sein und ich beende das jetzt hier, die Heiße Ecke, was ich für mich irgendwie einen großen Schritt fand, weil wie gesagt, ich wollte das eigentlich spielen, solange ich irgendwie altersmäßig in die Rolle passe.
Ja.
Genau, und habe dann aber gesagt, nee, das mache ich jetzt nicht mehr mit und kündige. Und dann hatte ich aber noch ein paar Monate bis zum Vertragsende. Mhm. Und war es einfach so. Also ich habe mich immer so ein bisschen eingesungen, so vor der Show. Nicht wirklich viel, aber weil bei der Heißen Ecke war es halt auch immer cool, wenn man einfach raus damit. Ne? Also irgendwie, wir singen hier
sehr nicht direkt.
Und genau, schön singen, gerne, aber hauptsächlich, es hat einen Charakter. Ne?
Ja.
Genau, und dann gab es ja irgendwann Lachsbox mit dem,
mit dem
Strohhalm, mit dem, wo man ein bisschen blubbert. Das machen ja jetzt auch alle mittlerweile. Ist auch super, weil man kann in der Garderobe still sitzen und sich einblubbern.
Ja.
Genau, und das habe ich auch immer alles gemacht. Und dann fing die Show an, also irgendeine von diesen Shows da in meinen letzten Monaten.
Mhm.
Und ich habe angefangen zu singen. Es beginnt mit einer Ensemble-Nummer, wo alle auf der Bühne stehen.
Mhm.
Und es kam nichts.
Oh.
Und zwar einfach wirklich nichts. Also in meiner Welt kam nichts. Nach außen hin kam, glaube ich, ein bisschen was, aber... und ich habe eine sehr kräftige Stimme, aber es kam für mein Gefühl gar nichts. So. Und dann wusste ich, ich habe jetzt die Eröffnungsnummer, also Reeperbahn heißt das ganze Ding. Und dann kommt Könige der Nacht, wo ich auch die obere Stimme gesungen habe. Und dann kam Die Sterne stehen gut. Also ich habe quasi in den ersten 15 Minuten der Show
3 Songs gehabt.
Die größten 3 Sachen werden da direkt abgearbeitet. So, und dann stand ich auf der Bühne und während der Ensemble-Nummer merkte ich eben, es passiert nichts und ich habe alle möglichen Tricks angewendet, rauszufinden, wie kann ich mein Zweifel und was ist hier und Kehlkopf und was man alles so macht, während man dann da steht und verzweifelt. Genau, und die Verzweiflung wurde wirklich riesig bei mir und ich habe dann auch aufgehört zu singen. Und dann bin ich von der Bühne und habe einen totalen Zusammenbruch gekriegt.
Ja.
Und ich hatte aber gar keine Zeit, weil ich musste mich umziehen und direkt wieder raus. Genau. Und habe dann sofort meine beste Freundin da, die auch mit mir an dem Abend gespielt hat, gesagt, meine Stimme.
Ja.
Und sie so, hä, habe ich gar nicht gehört. So die typische Reaktion.
Ja.
Habe ich gar nicht mitgekriegt. Und dann gingen bei mir schon, also es kamen schon die Tränen direkt.
Ja,
und,
natürlich.
Und das ist natürlich dann die Spirale nach unten.
Dann wenn man wieder auf die Bühne muss.
Es wird nicht besser.
Nee.
Genau, und dann habe ich tatsächlich dann die nächsten beiden Nummern irgendwie gestemmt. Ich weiß überhaupt nicht wie, aber...
Du bist aber rausgegangen,
ich habe die ganze Show gespielt, genau. Aber ich habe immer zwischen den Shows, also zwischen den Auftritten hinter der Bühne gesessen und war ein Wrack.
Ja.
Wirklich ein absolutes Wrack. Ich habe im ersten Teil eine Pause, die ein bisschen länger ist, 10 Minuten oder so, und da wusste ich überhaupt nicht mehr.
Nee.
Also gar nicht. Und ich wusste, die Show geht jetzt noch 1,5 Stunden.
Ja.
Genau, und und dann habe ich Unterstützung gekriegt von den Kollegen und die haben gesagt, du, das kommt dir wirklich nur so vor, wir hören das ja und das ist alles gar nicht, aber das war für mich alles egal, weil ich wusste, ich funktioniere heute nicht und ich kriege meine Stimme nicht in Gang und ich weiß nicht, was ich tun soll.
Mhm.
Ich wusste, ich war absolut total hilflos.
Mhm.
Und ich glaube auch, dass das Publikum das in dem Maße, wie ich es empfunden habe,
nicht gemerkt hat.
Mhm. Genau, weil sie haben vielleicht auch keinen Vergleich. Ne? Also klar, wenn jetzt irgendwelche Fans drin sind, die das immer wieder sehen, die werden wahrscheinlich mitkriegen, oh, der hat aber einen schlechten Tag. Ich glaube, das ist immer noch okay war. Aber das war für mich wirklich schlimm. Und das Schlimmste daran war einfach diese psychologische Spirale nach ganz unten.
Ja.
Und das weitere Schlimmste war die nächste Show.
Was hast du gemacht? Hast du weiter gespielt oder hast du dich krank schreiben lassen sofort?
Ich habe ja quasi auch fast jede Vorstellung in der Heißen Ecke gespielt.
Okay.
Aufgrund von akuter Unterbesetzung.
Ja.
Habe auch am nächsten Tag wieder gespielt und ich bin wirklich schweißgebadet auf die Bühne, weil ich habe vorher meine Stimme angehört, aufgewärmt, genau. Ja. Hab geguckt, ist alles da, genau wie am Vortag, es war alles da.
War alles da?
Naja, also am Vortag vorher war ja
auch
alles da.
Ja, ja, genau. Und da auch wieder.
Genau, und auf der Bühne hatte ich dann ein ähnliches Erlebnis. Oh. Also sie war da, aber sie war nicht da, wo sie hätte sein sollen. Und wie sie quasi eine halbe Stunde vorher in der Garderobe war, als ich mich eingesungen habe. Und genau, und da habe ich dann tatsächlich, glaube ich, dann auch ein paar Tage dann Pause gemacht. Mhm. Habe gesagt, ich brauche jetzt kurz Abstand hier von dem ganzen Psycho-Krams in meinem Hirn. Und danach ging es dann auch wieder. Ich glaube tatsächlich rückblickend, weil ich habe wirklich nicht verstanden, was da passiert ist. Mhm. Ne? Also gar nicht. Und es war der totale Schockmoment. Mhm. Ich glaube, dass viele Kollegen solche Schockmomente haben, dass die Stimme nicht anspringt. Es spricht halt nicht wirklich jemand drüber, weil es natürlich ein Eingeständnis an Schwäche,
die wir nicht zeigen dürfen.
An Defizite. Ja. Ne, weil man ist ja einmal, man ist ja der mit der Stimme und der, der hier die Vorstellung trägt und so und hohe Sachen singt und so. Und auch gebraucht wird natürlich. Ne? Man wird alle werden ja auf der Bühne gebraucht, weil sie alle da sind, weil sie eine Rolle spielen und eine Funktion haben.
Ja.
Genau, und das sich einzugestehen war schon krass, dass man irgendwie nicht weiß, wo kommt das jetzt her. Also ich bin nicht krank, ich bin nicht heiser, ich habe, mein Hals ist in Ordnung, meine Mandeln sind nicht geschwollen und mein Zwerchfell funktioniert eigentlich auch.
Ja.
Was passiert? Ne?
Was? Das ist, was der Kopf macht. Das ist Wahnsinn.
Das
oder?
War komplett kopfgesteuert, weil die ganze Situation im Theater hat mich wahnsinnig belastet.
Ja.
Dann die ganze Entscheidung, ich höre auf. Ne?
War natürlich auch ein Riesenschritt für dich.
War ein Riesenschritt, weil ich hatte mich auch entschieden aufzuhören, ohne zu wissen, was ich danach mache.
Ja, das, auch mutig natürlich.
Ja, aber das habe ich nicht so empfunden. Also das war für mich okay.
Ja.
Für meine Psyche
vielleicht
dann
doch
nicht.
Vielleicht für dein System dann doch nicht. Nee, ja, genau. Interessant.
Das
ja.
System sagte, ich hätte da mal eine Frage, was machst
was
du eigentlich
machst du
danach?
Denn jetzt?
Und dann hätte ich gesagt, vielleicht sprechen wir danach der Show drüber und nicht während der Show.
Ja, ja.
Aber so war das halt. Und genau, ich habe da tatsächlich auch noch nie wirklich drüber gesprochen, außer jetzt hier bei dir.
Ja.
Und natürlich mit den Kollegen, die dabei waren.
Ja.
Aber das war schon echt unschön, muss ich wirklich sagen.
Natürlich.
Und ich glaube auch tatsächlich, dass ein bisschen der Stress, wenn ich selber ins Theater jetzt gehe,
daher noch kommt,
dass ich immer denke, oh, hoffentlich
weil
funktionieren
die Stimmen
alle.
Weil du weißt, was passieren kann. Ist das, ich stelle mir das vor, das Gefühl ein bisschen wie eine Panikattacke, die man hat.
Ja, ich glaube, dass, genau. Ich habe immer überlegt, ob es ein Burnout ist, aber das hatte ich auch schon mal. Das fühlt sich wirklich
noch
ganz
anders an.
Ganz anders an. Das ist viel körperlicher.
Ja.
Ich hatte halt keine körperlichen Beschwerden.
Ja.
Und das war interessant. Ne? Also wie gesagt, ich hatte keinen Husten und keinen Schnupfen und nichts, sondern es hat einfach nur nicht funktioniert. Nur.
Ja, nur.
Genau. Und da war vollkommen klar, das war die Psyche. Und ich will das auch gar nicht überdramatisieren, aber es hatte mit diesem ganzen Prozess zu tun, in dem ich steckte. Kann man vielleicht auch vergleichen, wenn sich jemand aus einer langjährigen Beziehung trennt, wo man irgendwie denkt, ich bin drüber hinweg, aber da spielt die Psyche immer noch eine große Rolle, das zu verarbeiten. Und ich glaube tatsächlich, dass das passiert. Und dooferweise ist unsere Stimme sehr empfänglich für psychologische Probleme.
So ist das. Unsere Stimme zeigt alles.
Unsere Stimme zeigt tatsächlich alles. Deswegen habe ich eingehend auch gesagt, dass ich im Sprechtheater oder wenn man spricht, das tatsächlich besser unter Kontrolle hat. Weil ich glaube, die Sprechstimme ist nicht so sehr davon betroffen.
Ich weiß es nicht. Ich könnte mir vorstellen, dass genau das Gleiche passieren kann, auch mit der Sprechstimme.
Vielleicht.
Ich glaube schon. Aber beim Singen, beobachten wir es noch stärker, glaube ich.
Ja, das ist ja auch was, ne? Also dieses selber beobachten, das macht es natürlich auch wirklich nicht einfacher. Ja. Ne? Sich selber zuhören und was einem ja auch quasi immer gesagt wird in den Unterrichtseinheiten, dass man das nicht tun soll. Ja. Aber Entschuldigung, ich meine wirklich,
geht nicht anders.
Mittlerweile singen die Leute mit In-Ear-Monitoring.
Das ist aber komisch, dass sie uns das sagen, eigentlich in der Ausbildung. Ich kann mich zwar nicht erinnern, aber ich kann mir das vorstellen, weil ich denke, wenn ich spreche, auch wenn ich im Studio spreche, ich beobachte mich immer, jedes Wort, jedes S, was ich spreche, alles beobachte ich und gleichzeitig lasse ich los. Das ist halt die Kunst.
Ich lasse los.
Das Beobachten und das Loslassen und fließen lassen.
Ja, absolut. Genau, aber das ist ja die Kunst. Ne?
Das ist die Kunst.
Weil das Loslassen hat ja was damit zu tun, dass man seine Psyche überlistet.
Ja, klar, dass man angstfrei wird.
Genau, und die Angst ist ja eine psychologische Geschichte. Und darüber hinwegzugehen, wer das kann, das sieht man ja auch auf der Bühne. Also ich sehe Menschen, die wahnsinnig frei sind und machen können, was sie wollen. ich ziehe meinen Hut, wirklich. Ja. Ich finde das ganz toll. Also vor allem, wenn es einen großen Druck gibt im Hintergrund.
Absolut, absolut.
Und viele Sänger stehen unter großem Druck.
Selbstverständlich. Und sich diese Freiheit zu bewahren oder zu erkämpfen, ist, glaube ich, eine Hauptaufgabe von uns Künstlern.
Absolut.
Künstlerinnen und Künstler.
Ja, ja.
Absolut.
Bin ich ganz deiner
absolut,
Meinung.
Absolut, absolut.
Und das wird aber nicht wirklich erklärt. Also in der Ausbildung kam das nicht vor.
Ja, ja.
Ne, weil da wird immer gesagt, oh, du hast so eine tolle Stimme, so, was ist denn das Problem?
Ja.
So, da werden die Probleme nicht angesprochen. Ne? Also es wird ganz viel nicht angesprochen. Ja, das lernt man ja alles dann im Job. Leben und so, das ist ja vollkommen klar.
Ja.
Auch, dass man irgendwie Rollen spielt, die man nie gespielt hat und plötzlich irgendwie angerufen wird, du musst aber abends das und das spielen, weil Dingsbums ist krank.
Na
so.
Klar, natürlich.
Machen wir alle. Das ist auch total cool, weil dann passiert ja Folgendes.
Ja.
Das Adrenalin, der Adrenalinspiegel ist so hoch,
dass
man null Zeit hat,
nachzudenken,
sich um irgendwas zu kümmern. Außer das, was man da jetzt auf der Bühne macht. Ich weiß noch, ich habe dann bei Les Miserables hat das Theater mich angerufen und gesagt, du musst bevor du auftrittst als Enjolras, musst du bitte den Bischof singen. Oh. Und ich so, ah, okay, alles klar. Und dann hat er Gott sei Dank eine Bibel in der Hand. Da konnte ich den Text reinmachen, aber ich konnte nicht lesen, weil es zu dunkel war.
Ah, ja.
Und habe Fantasietext geschrieben.
Ja,
unser musikalischer Leiter hat sich kaputt gelacht.
Ja.
Ich habe versucht, da irgendwie so eine Würde herzustellen.
Ja.
Und ganz ehrlich, was ich da gesungen habe, stimmte wahrscheinlich, aber es war völlig egal. Hauptsache, ich kam irgendwie durch diese Szene durch.
Ja.
Und wenn man abgelenkt ist, ist man sowieso besser.
Ist man besser, immer. Immer. Ja. Das muss man halt herstellen. Das ist die große Kunst. Das ist die große Kunst.
Es gibt auch in der heißen Ecke gibt's auch ein Lied, das heißt Die Sterne stehen gut oder Das ist meine Nacht. Niemand weiß genau, wie das Lied heißt. Egal, das ist ein Solo-Lied, wo unglaublich viel Text kommt. Und also man hat so seinen Moment da als in dieser Rolle. Und das war auch immer so, für mich ging immer die Show los, wenn dieses Lied vorbei war.
Mhm.
Weil es immer so war, weil es klang irgendwie immer alles gleich und jede Strophe war gleich. Und, und man wusste immer nicht genau, man musste sich sehr konzentrieren. Und das kam dann auch Gott sei Dank ganz am Anfang. Und wenn das vorbei war, war ich immer so, alles klar. So, das habe ich jetzt geschafft.
Das kann ich verstehen,
genau, ein Haken hinter.
Aber Kai, war es dann so, ich finde es so interessant, dass dir das passiert ist, dass du einfach nicht mehr sprechen wolltest. Deine Psyche wollte nicht mehr sprechen in dem Moment, oder?
Ja, also wie gesagt, ich hatte ja schon gesagt, ich habe auch aufgehört, weil ich nichts mehr zu erzählen hatte. Und ich glaube, das war einfach...
Das war so, du hattest nichts mehr zu sagen.
Das war der Zeitpunkt. In dem Moment. Ja, genau.
Und dein Körper hat dir das gezeigt.
Mein Körper sagte, jetzt ist es reicht.
Ja, so. Wahnsinn.
Ja,
Eigentlich toll von deinem Körper.
Ja.
Das ist dann schwierig in den Umständen, weil du da noch drin steckst.
Also rückblickend ganz toll.
Ja.
Also weil der Körper weiß ja sowieso immer alles besser. Und und in dem Moment glaube ich auch, dass der Körper gesagt hat, so, das reicht jetzt. So, du hast jetzt hier, du hast schon einen Strich gezogen und du musst jetzt hier mal aufhören.
Ja.
Ja.
Ja. Ich habe eine Frage an dich.
Bitteschön.
Hätte dir das in der damaligen Zeit geholfen, wenn du am Theater jemanden gehabt hättest oder nicht nur am Theater, sondern überhaupt an deiner Seite jemand, der dich begleitet quasi. Jemanden, wir haben ja einen schönen Begriff zusammen kreiert für eine mentale künstlerische Reflexion.
Ja. Also das beantworte ich dir mit einem ganz klaren Ja, weil ich glaube, dass ganz viele Künstler, also auch wieder nur meine Sichtweise, ich sage das mal dazu, weil ich das nicht verallgemeinern möchte.
Ja.
Ich glaube, dass ganz viele Unsicherheiten mit diesem Beruf kommen. Ich glaube, dass der Druck sehr hoch ist und ich glaube, dass niemand wirklich jemanden hat, mit dem er sprechen kann.
Ja.
Vielleicht mit der besten Freundin, aber dann ist die vielleicht nicht im Theater.
Aber die versteht nicht
den
Job. Genau,
die versteht nicht den Job, genau. Schwäche zu zeigen ist wirklich auch, ist nicht angesagt.
Ja.
Also man geht auf die Probe, man liefert ab und man geht wieder. So.
Ja.
Also gerade im Stadttheater, weil das sehr strukturiert ist, gibt es auch einfach keine Zeit für wirklich Fehler. Ne? Natürlich gibt es Zeit für Fehler, aber es wird einfach erwartet, dass man kommt und dass man das einfach macht und wieder geht.
Ja.
Und ich glaube tatsächlich, dass das ein Riesendefizit ist bei uns in der Kulturlandschaft, dass man über Schwächen oder über was mir zum Beispiel passiert ist, nicht sprechen darf.
Ja.
Beziehungsweise, also man darf natürlich drüber sprechen, aber es macht keiner.
Das macht keiner.
Man hat nicht das Okay zu sagen, du, ich weiß nicht, wie ich diese Show heute überstehen soll, weil ich habe zu Hause das und das passiert oder ich fühle mich nicht oder ich weiß nicht, was mit meiner Stimme los ist. Das ist ja, also das sind ja Schwächen, die man sich eingesteht, warum man nicht in Topform ist.
Ja, klar.
Und niemand muss in Topform sein zu 100%.
Ja.
Auch wenn der Arbeitgeber das vielleicht erwartet. Oder das Publikum oder wer auch immer.
Ja.
Und ich glaube einfach, dass wenn man jemanden an der Seite hätte, mit dem man quasi über all diese Dinge sprechen kann, ne? Also sei es jetzt die Psyche, sei es die Stimme, sei es die Inszenierung, sei es irgendwie
der Regisseur. Die Stimmung im Ensemble mit den Kolleginnen und Kollegen.
Es gibt ja auch sehr viele, es gibt ja auch sehr viele Schauspieler, die auch bei Inszenierungen, also ich bin immer jemand, der gerne nachfragt und auch die Dinge in Frage stellt.
Mhm.
Und da habe ich auch über die Jahrzehnte einfach gemerkt, dass das viele nicht tun.
Ja,
und
natürlich.
Ich frage mich natürlich mal ein bisschen, warum nicht? Also, weil ich stehe ja nachher da und...
muss es vertreten auf der Bühne.
Genau. Ja. Und ja, aber das soll dann einfach so laufen und das finde ich halt auch nicht richtig. Ne? Also ja. Ich habe auch mit Regisseuren gearbeitet, da weiß ich nicht, wie ich das überstanden habe. Ne? Also
ja, ja,
wirklich,
natürlich.
Also da könnte ich jetzt Geschichten erzählen,
ja.
Wo ich wirklich nicht weiß, warum ich nicht einfach gegangen bin.
Ja, ja, das ist so. Das sind natürlich also die Machtstrukturen, in denen man da steckt.
Machtstrukturen, ja. Und auch wirklich, also mich wollte mal ein Regisseur auch während der Premiere bewusst verletzen.
Ja.
Also psychisch.
Ja.
Während der Premiere, also
ja.
In der Pause.
Ja.
Und da denke ich so, warum tust du das? Also ich versuche gerade deine Vorstellung zu spielen in der Hauptrolle.
Ja.
Und es läuft alles gut.
Ja.
Und warum? Also warum möchte da jemand an mich ran, obwohl er da nichts zu suchen hat? Nicht
ja,
mehr, ne?
Sowas passiert.
Damit ich aber sagen, du, ich habe dich 8 Wochen lang überstanden mit großem Schmerz. Und jetzt bitte lass mich das spielen. Ne?
Ja.
Nee.
Das ist so wichtig, dass Künstler stark bleiben und Künstlerinnen stark bleiben. Und
aber was das für eine Energie verschwendet.
Total, selbstverständlich.
Also,
selbstverständlich.
Also ich stand in der Pause meiner Premiere und musste das ertragen und verarbeiten und dann weiterspielen.
Und weiterspielen.
Und wenn ich da kurz jemanden hätte anrufen können, ehrlich gesagt, hätte mir das geholfen.
Ja,
ne?
Natürlich.
Weil das kann man ja auch dann in der Sekunde keinem
erzählen.
Gar nicht
lösen. Nein,
ich glaube, jemand, der den Probenprozess begleitet und quasi schon über diese ganze Problematik informiert ist, wenn der oder die dann einen Anruf kriegt, sagt, ich muss mal 2 Sekunden mit dir sprechen, das und das ist gerade passiert, wie soll ich mich verhalten und mach mich bitte kurz wieder stark, damit ich da rausgehen kann.
Ja.
Das wäre eine immense Hilfe.
Ja.
Ne? Und ich glaube, dass diese Problematiken viel vorkommen.
Ja. Ja, und ich bin der festen Überzeugung, dass wir jemanden brauchen an unserer Seite, der uns begleitet oder die uns begleitet. Meine Erfahrung ist mit meinem Stimmtraining als Stimmtraining, dass es so viel mehr ist als nur ein Stimmtraining, dass es um so viel mehr geht als um die Stimme.
Mhm.
Ich begleite die Menschen und ich weiß, was sie bewegt. Ich weine mit denen, wenn die was erlebt haben. Es ist so viel mehr als nur der Job an sich.
Ja.
Oder ich gehe in die Vorstellung, ich höre mir die Sprachaufnahmen an, ich gebe ihnen Feedback.
Mhm. Ja, du bist halt da, ne?
Ich bin voll da. Und ich gebe Feedback auch, also natürlich, was die Verbesserung des Sprechens angeht, aber letztendlich auch, was das Echtsein auf der Bühne angeht und was das Loslassen angeht und dass du in diesen Zustand der Freiheit kommen kannst, das ist auch ein Kern meiner Stimmarbeit, dass ich habe immer das Gefühl, ich verbinde die Menschen mit sich selber, wenn ich mit denen arbeite.
Mhm.
Und wenn sie dann bei sich selber angekommen sind, dann können sie strahlen und dann können sie auch, wenn ich zum Beispiel atme, wenn ich wirklich atme und loslasse, dann kann ich auch meinem Partner in die Augen gucken und das ertragen, diese Nähe, die dann kommt. Und dann wird es spannend für meine Zuschauer.
Naja, und was man ja auch bedenken muss, ist auf der Bühne eben dieses in die Augen schauen, finde ich sehr interessant, dass du das mehrmals schon gesagt hast.
Ja.
Weil das gibt einem ja unglaubliche Energie und man merkt ja auch, man ist zusammen auf der Bühne.
Ja, natürlich.
Also weil dieses irgendwie, ich gehe jetzt da raus und singe alleine und so, das passiert natürlich, aber ich weiß immer, ich habe da noch 3 Kolleginnen, die mit auf der Bühne stehen und die singen den Chor und ich spüre die und ich brauche die auch. Ne? Also,
ja, ja.
Also
im besten Fall können wir uns gemeinsam tragen in dieser Situation. Ja?
Genau. Ich weiß auch zum Beispiel, es gibt da eine Situation, wo ich irgendwie gesungen habe und ich wusste gerade nicht und dann habe ich mich tatsächlich umgedreht zu meinen Kolleginnen und dann haben wir kurz drüber gelacht und ich habe mich wieder zurückgedreht und habe weitergemacht. Einfach nur um ganz kurz so, scheiße.
Ja.
Und dann alle so, komm, cool. So, weißt du, also wirklich, das sind Millisekunden, aber die sind so wichtig und ich glaube, außerhalb des Theaters sind sie genauso wichtig.
Selbstverständlich.
Diese Millisekunden zu haben.
Oh, geil.
Ja, ich glaube,
also, selbstverständlich.
Also ich glaube, wenn viele KünstlerInnen mehr den Kontakt suchen würden zu jemanden jetzt wie dir zum Beispiel oder zu Menschen, die zuhören und die nicht der Partner sind und nicht die beste Freundin und nicht die Kollegin.
Das ist was ganz anderes, ja, natürlich.
Genau, sondern das ist
ein klarer professioneller Rahmen.
Mit einem großen Vertrauensverhältnis, weil das ist wichtig.
Ja.
Dass man wirklich über alles sprechen kann.
Ja.
Genau, also wie so ein, ich finde Coach schwieriges Wort, weil es einfach so inflationär.
Ich sage in letzter Zeit oft Mentor. Ich fühle mich als Mentorin für Menschen.
Das macht's.
Weil ich einfach dasselbe auch schon erlebt habe und jetzt quasi beraten oder an der Seite stehen kann, wie ein Sparringspartner.
Ja, genau, weil was ja auch passiert ist, man fühlt sich unwohl, man meldet sich vielleicht krank, weil man irgendwie denkt, man kann das nicht abliefern und liegt man da quasi zu Hause und ist irgendwie in Anführungsstrichen krank, also weil irgendwie irgendwas nicht funktioniert, also in meinem Fall ja das mit der Stimme zum Beispiel.
Ja.
Und ja, aber was dann? Also dann kann man da mit dem Partner drüber sprechen?
Wer fragt nach dir, wenn du krank bist und nicht abliefern kannst?
Ja, vielleicht ruft auch natürlich jemand an, aber ja, ob man aber da jetzt das große Fass aufmacht oder dass man da jetzt irgendwie wirklich sagt, du, ey, ich weiß nicht, keine Ahnung, ich weiß nicht,
mein Körper kann nicht mehr oder was auch immer,
Genau, ich glaube ja auch, sowieso, ich bin ein großer Freund von, jetzt sag ich schon wieder Coaching, weil ich nicht Psychotherapie sagen möchte, aber ich bin ein großer Freund davon, zu jemandem zu gehen und mit dem über Dinge zu sprechen,
so wichtig,
zu denen die Person keinen Bezug hat. Also im Sinne von
nicht selber betroffen
sondern
ist
einfach
davon.
Zuhört und dann darauf ein Gespräch basiert.
Ja.
Und das wird ja in den meisten Fällen viel zu spät angefangen, weil dann der Drops schon quasi gelutscht ist.
Ja.
Und ich glaube tatsächlich, dass es immens wichtig ist, dass man ab und zu mal zu jemandem geht, mit dem man spricht, der eigentlich von den ganzen Umständen nicht groß im Bild ist, ne? sondern dann darauf Bezug nimmt, was man selber erzählt.
Was man selber erzählt und einfach, dass man sein Handeln reflektieren kann mit jemandem. Und ich finde auch, dass eine große Kraft im Aussprechen liegt, wenn ich Sachen ausspreche und wenn ich jemanden habe, der mir vorurteilsfrei zuhört.
Mhm. Absolut.
Der nicht sofort seine Meinung mir raufdrückt, sondern einfach erstmal zuhört.
Genau. Genau.
Und versucht, mich zu verstehen.
Ja, ja, und auch hier Stimme. Also auch
natürlich.
Das Vehikel bei so einer Kommunikation ist ja die Stimme. Und das wird ja auch leider immer weniger, oder es wird, wie soll ich sagen, es rückt immer, die Stimme rückt deswegen immer weiter in den Hintergrund. Man telefoniert heute nicht mehr, man schreibt nur noch.
Ja.
Man lässt schreiben mit Autocorrect, also auch ist auch nochmal, jetzt kommt KI und so. Also man muss auch wirklich sagen, die Stimme ist so unglaublich wichtig, alleine wie wir jetzt hier sitzen einer Stunde und sprechen oder wie ich es genieße, Podcasts zu hören, welcher Couleur auch immer. Also ich höre auch viele politische Podcasts und man nimmt sich einfach eine Stunde Zeit und hört Menschen zu, wie sie über ein Thema sprechen und hat dran teil. Und das ist für mich so bereichernd.
Ja, absolut.
Weil es einfach die Zeit gibt. Ne? Also man kann beim Podcast eine Stunde sitzen und es wird nicht von irgendeiner Werbung unterbrochen. Also man fokussiert sich so. Und dieses Fokussieren ist so wichtig heutzutage.
Das ist ganz wichtig.
Ich kann auch keinen Podcast auf der Straße hören, wenn ich irgendwo lang gehe. Ich kann mich dann nicht konzentrieren.
Ah, ja, okay,
ich kann das nur, wenn ich zu Hause bin
und
es läuft laut. Das ist für mich das Einzige, wie es funktioniert. Ne?
Und ich finde das Schöne an Podcasts oder überhaupt, wenn ich Stimmen höre, wenn die Stimme des Menschen, den ich höre, eine authentische Stimme ist und ein Mensch, der mit sich verbunden ist, dann tut mir das ja sogar gut.
Naja, natürlich.
Wenn ich dazu höre und dann kann das in mir auch Sachen lösen und entspannen.
Ja, und es steigert auch die Qualität der eigenen Sprache.
Ja, natürlich. Werde ich bewusster.
Ich höre einen ganz tollen Podcast. Ich mache kurz Werbung,
mach mal.
Der heißt Okay America von Zeit Online.
Mhm.
Das ist eine Sensation. Da geht es um Amerika ausschließlich.
Mhm.
Aber die beiden, Rieke Havertz und Klaus Brinkbäumer, die sind beide Korrespondenten von der Zeit und die sprechen auf so einem hohen Niveau.
Toll.
Und trotzdem unterhaltsam und unfassbar informativ mit einem unglaublichen Wissen.
Ja.
Und das ist halt so, also jetzt habe ich gerade M gesagt, das passiert dir nicht.
Das passiert dir nicht, weil die so
live,
konzentriert sind. Wahnsinn.
Live, druckreif.
Ja, toll.
Und das finde ich so toll, das finde ich so bereichernd.
Ja.
Und also ein Hoch auf Podcasts.
Ja, Podcasts sind toll. Und Stimmen sind einfach toll.
Absolut.
Toll.
Absolut.
Kai, wie hat diese Erfahrung damals dein Leben verändert? Hat das Konsequenzen nach sich gezogen? Du hast mir das gesagt am Telefon, es hätte dein Leben so verändert.
Ja, es hat mein Leben deswegen verändert, weil ich wusste, ich habe die richtige Entscheidung getroffen, aufzuhören.
Ja, Wahnsinn. Ja.
Ich habe also ein bisschen mit dem Holzhammer die Bestätigung bekommen, dass es Zeit ist, den Mund zu halten auf der Bühne. Danach natürlich nicht mehr, aber es war Zeit zu gehen und Zeit, dieses Kapitel abzuschließen.
Ja.
Was ich ja vorher auch schon wusste.
Was du schon wusstest, aber da hast du es nochmal richtig doll gespürt.
Genau.
Und jetzt bist du aber bestimmt manchmal auf Bühnen und hältst mal irgendwie einen Pitch oder irgendwie einen Vortrag oder eine Keynote oder
genau.
mit deinen Kundinnen und Kunden. Mhm. Wie fühlt sich das an?
Das fühlt sich ganz, ganz toll an.
Ja.
Das hat vor allem auch den Grund, also ich bin ja in die Selbstständigkeit gegangen, weil ich nicht mehr angestellt sein wollte.
Ja, ich glaube, das
ich wollte
ist
für
auch ein
niemanden,
wichtiger Punkt.
Ich wollte für niemanden mehr arbeiten, der mir auch sagt, wo es lang geht und wo es nicht lang geht.
Ja.
Das habe ich mit zwei Arbeitgebern, ich sag mal schon, schmerzlich erfahren, wie es nicht sein sollte. Und bin dann ja in die Selbstständigkeit gegangen und habe eine eigene Agentur gegründet mit einer Freundin zusammen.
Mhm.
Eigentlich relativ im Anschluss an das Beenden meiner Theaterkarriere. Also schneller, als ich das jemals dachte, dass es passiert.
Mhm.
Genau, und jetzt ist es aber eben so, jetzt sind wir unsere eigenen Chefs. Mhm. Wir haben keine Angestellten, wir bleiben auch zu zweit.
Mhm.
Und wir machen das, wofür wir brennen und wofür Lust haben. Und ich habe nie wieder Probleme gehabt, weil ich sitze auch bei Keynotes oder wenn wir große Workshops geben mit großen Kunden auch. Das funktioniert einfach, weil ich selber verantwortlich bin für alles.
Ja.
Vorher bin ich auch verantwortlich, dass die Töne stimmen, dass der Text stimmt, aber es ist ja nicht von mir, sondern ich erfülle da etwas, was jemand anders geschrieben hat.
Ja.
Und jetzt schreibe ich das alles selbst.
Du bist Chef deiner eigenen Kreativität auch, oder?
Genau, und wir haben halt auch Kunden, die, wir haben jetzt gerade für eine Kundin oder letztes Jahr vielmehr so Schulungsfilme aufgenommen und sie hat sich gewünscht, dass ich das einspreche. Und das fand ich ganz toll, weil also wir haben auch andere Stimmen vorgeschlagen, weil natürlich damit fällt es auch eine Frauenstimme, die besser gefällt. Aber nee, ich sollte das machen und ich habe das auch gemacht. Und das finde ich auch toll, dass das auch wieder Teil meines alten Berufes war, der jetzt wieder zurückkommt. Und
das ist schön.
Den ich in mein neues Thema einbauen kann.
Ja.
Und da bin ich total happy drüber.
Ja.
Und dann habe ich auch eben 32 Stunden Texte eingesprochen.
Wahnsinn, also das ist viel.
Nicht am Stück,
trotzdem viel, ja.
Und da habe ich aber auch gemerkt, wenn wir die Takes gemacht haben und wir hatten dann doch relativ lange Tage, weil ich gesagt habe, ey, ich schaffe das schon.
Ja, ja.
Und dann bemerkte ich aber irgendwie so im letzten Drittel des Tages, oh ey, die Stimme ist müde.
Ja.
Weil einfach, du kennst das,
ne? Ja, man steht natürlich, und wiederholt, wenn du ewig sprichst,
tausend
natürlich.
Sachen. Und da habe ich dann mir nochmal die letzten Takes aufs Ohr geben lassen und habe dann auch entschieden, ich würde gerne aufhören.
Ja.
Was ich auch konnte, weil ich habe das selber veranstaltet.
Ja, super.
So,
das ist der Unterschied
jetzt. Ich
war
mein eigener Chef und konnte sagen, so Cut, Schluss, das möchte ich selber nicht mehr hören.
Ja.
Das müssen wir jetzt vertagen.
Ja.
Und das ist natürlich ein großes Glück, wenn man dann selber sagt, ich kann das jetzt entscheiden.
Ja, das ist wichtig. Das ist wichtig und eigentlich... Ah, müsste man unsere Branche dazu bringen, dass du dieses Gefühl, dein eigener Chef zu sein, immer haben kannst, auch wenn du wo angestellt bist. Das müsste das Ziel sein für einen Künstler. Aber ich weiß, das ist...
Aber ich habe Bad News für dich.
Ja, es wird nicht passieren vielleicht, aber eigentlich, ich kann es so gut verstehen.
Ich finde ja auch alleine, wenn man das jetzt nochmal so auf diese großen Musicals nochmal zurückbricht mit diesen 8 Showwochen, acht Showwochen, da ist es ja so, das ist ja damals entstanden einfach, damit man einfach maximal spielen kann, ne? Damit das Haus maximal voll ist.
Ausgelastet
genau,
ist,
genau, also da geht es um Geld, ne? Ich habe ein großes Problem mit dem Thema Gier. Es ist wirklich begleitend und ist für mich... Und ich glaube auch, dass Gier auch dazu führt, dass...
ausgebeutet wird.
Und so. Dass der Körper einfach auch irgendwann nicht mehr kann. Ne?
Ja.
Und es ist interessant, weil dieses 8-Show-Prinzip kam aus Amerika und London, wo die aber gar nicht am Wochenende doppelt gespielt haben, sondern Mittwoch doppelt und Samstag doppelt. Das heißt,
es war entzerrt.
Und ich kann mich erinnern, als ich hier dann immer wusste, okay, Freitagabend gehe ich auf die Bühne und am Sonntag Nacht gehe ich wieder runter und in der Zwischenzeit spiele ich 5 Shows.
Ja.
Das ist schon auch echt eine Aufgabe.
Ja,
ne?
Selbstverständlich. Selbstverständlich.
Und wenn ich jetzt eben große Musicals sehe, nochmal zurück zu Hamilton, wo ich auch die Tänzer sehe, wo ich denke, so, die tanzen 3 Stunden durch, ne? Und das machen die dann eben achtmal die Woche. Und das ist unfassbar.
Ja, das ist dann dein ganzes Leben. Damit ist dein Tag ausgefüllt.
Genau, oder
so ist das.
Oder Rollen, die einfach abends wirklich abliefern müssen.
Ja.
Kennen so viele Kollegen jetzt über die Podcasts, die sprechen den ganzen Tag nicht.
Natürlich nicht.
Also das ganze Leben
Voice Rest, bist du dann.
Genau. Bist du dann hoffentlich abends, dann, wenn du das erste Mal sprichst. Bist du
wieder da, hast ja natürlich. Das ist alles danach ausgerichtet. Würdest du denn sagen, dass das jetzt deine Berufung ist mit Marketing?
Absolut.
Ja?
Absolut. Ich glaube, dass das schon auch immer so war. Ich hatte immer schon so ein Auge drauf. Nicht nur, weil ich selber gemodelt habe in vielen Werbungen. Das habe ich auch natürlich sehr viel gemacht. Und da war ich immer schon in der Branche drin. Aber ich habe auch immer geguckt, wie wird irgendwas beworben. Also ich war immer so, gerade in den Shows, wo ich selber gespielt habe, ne? Wie wird die Werbung gemacht, was machen die da, was machen sie nicht. Und ich glaube, das war immer sehr begleitend. Und dadurch, dass ich Tourismus und Marketing dann noch nebenbei studiert habe, das habe ich mir ja nicht irgendwie ausgedacht, das kam ja auch
plötzlich. Das kam auch aus dir, ja.
Genau, und dann habe ich das gemacht und dann ist diese Agentur entstanden und wir haben wirklich großen Spaß und ich fühle mich unglaublich zu Hause.
Ja, das ist toll.
Also ich würde sagen tatsächlich, ich fühle mich mehr zu Hause als jemals zuvor, ich mich auf der Bühne zu Hause gefühlt habe, obwohl ich mich da auch sehr wohl gefühlt habe.
Ja.
Aber jetzt bin ich hier auch eigener Chef, das Thema nochmal.
Ja.
Aber auch die ganzen Thematiken, die wir angehen und mit denen wir uns befassen mit den Kunden zusammen, das ist ein Traum. Und auch da wichtig, das Gespräch. Ne?
Also, ja, natürlich. Marketing, Kommunikation ist ja.
Genau, viele sagen ja, Marketing ist optisch. Ne? Also gibt es natürlich auch nichts.
Ja, klar. Litfaßsäulen oder irgendwas.
Genau, Litfaßsäulen und ganzen Screens, die es gibt. Aber um da hinzukommen, braucht es einfach wahnsinnig viel Sprache.
Sprache vorher und auch, es ist ja auch ein Gespräch zum potenziellen Kunden, zur genau. Kundin hin, egal absolut. In welcher Form dann.
Ganz genau.
Das stimmt, ist auch das Thema Sprechen wieder mit drin. Mhm. Ja, ich kann das gut verstehen. Das freut mich zu hören. Es ist, wir sind, ich weiß nicht, ob das auch am Alter liegt, dass man plötzlich, vielleicht nicht, aber dass wir plötzlich so in unserer Berufung sind. Das geht mir ja auch so. Ich vermisse das selber Spielen auch natürlich. Mhm. Aber das Leute coachen ist für mich noch so viel schöner, ja. so viel schöner, ja. als jedes Spielen vorher war. Und doch ist die Qualität meiner Arbeit auch immer damit verbunden, dass ich im Herzen Schauspielerin bin. Und das ist bei dir, empfinde ich das genauso.
Ganz genau. Und das hört ja auch nicht auf.
Das hört nicht auf. Das Nein. ist etwas, das ist man oder ist man nicht, glaube ich manchmal. Ja, und ich bin es einfach.
Und wenn du überlegst, auch. Genau, wenn du überlegst, ja. Anfang des Gesprächs habe ich dir von ja. meinem Schlumpftheater erzählt.
Ja.
Das ist ja immer noch in mir. Also ja. nur weil ich jetzt selber nicht mehr auf der Bühne stehe.
Oh, Kai, ich muss dir was Schönes erzählen zum Schluss. Ich weiß, dass du auch die unendliche Geschichte oh. so magst. Und ich Atreju. Ja auch diesen Film Atreju. Ich weiß, Atreju und alle die kindliche Kaiser, Bastian, alle. Und ich habe, da war ich ungefähr 12, als der Film lief. Ich habe mir Szenen rausgeschrieben aus dem Film. Ich habe sie rausgeschrieben und nachgespielt.
Mhm. Kann ich total ja, verstehen.
Habe ich auch schon also, früh angefangen.
Ja, genau. Also,
Kai, ich habe eine Frage noch zum Schluss an dich.
Ja, gerne.
Wofür möchtest du deine Stimme heute gerne erheben?
Wenn du so fragst und vor allem heute ja. sprichwörtlich meinst oder wortwörtlich meinst, ja. dann dafür, dass der Künstler oder die Menschen an sich, wenn sie mit ihrer Stimme nicht im Reinen sind, mhm. also wenn es Probleme gibt, dass sie sich jemanden suchen, mhm. mit dem sie darüber sprechen.
Ja.
Und dass sie das nicht als, das ist halt jetzt so,
hinnehmen.
Ja. Und natürlich gibt es Tage, wo man einfach wenig Stimme hat, weil einfach der Körper müde ist, oder wirklich auch ein bisschen krank vielleicht. Das kann, kann ja alles passieren. Aber im gesunden Zustand, wenn es Problematiken mit der Stimme gibt, dass einfach jemand da ist, ja. mit dem man sprechen kann. Da, also dafür würde ich meine Stimme erheben, wie ich es jetzt
toll.
Hier gerade im Podcast ja auch
toll,
tue. Ja, weil ich glaube, das ist extrem wichtig.
Ja.
Also dann mit der Stimme, die nicht gut funktioniert, mit jemandem zu sprechen.
Ja. Schön, danke schön
Sehr
für
gerne.
Dieses Wort und danke für das offene Gespräch,
Sehr
dass
gerne.
Du was erzählt hast, was
ja,
du noch nie so öffentlich erzählt hast.
Ich finde
mich sehr geehrt.
Ich find, also wenn du vor 3 Jahren mich schon gefragt hättest
ja.
oder auch vor 5 Jahren,
ja.
Hätte ich das auch schon erzählt. Aber man kriegt da wenig Forum für sowas,
ja,
für solche Gespräche.
Das stimmt.
Deswegen vielen Dank an dich, dass du das Forum
ja.
aufmachst.
Ja,
und hoffentlich haben wir jemanden inspiriert, der sagt, oh,
ja.
das finde ich interessant und der oder die könnte sich dann auch mal bei dir melden.
Auf jeden
und,
Fall.
Und das auch vielleicht nicht vor dem Mikrofon besprechen.
Ja, natürlich.
Aber einfach, dass man weiß, es gibt eine Anlaufstelle
ja.
In Form von dir, Eva.
Auf jeden Fall. Danke, Kai.
Ja,
das ist so. Das ist so. Ich freue mich sehr über unser Gespräch. Ich freue mich, dass ihr zugehört habt. Und wenn ihr Fragen an Kai oder mich habt, findet ihr unsere Kontaktdaten in den Shownotes natürlich. Und wenn ich euch unterstützen kann bei eurem Weg auf der Bühne oder vor dem Mikrofon, meldet euch gerne bei mir. Gemeinsam finden wir heraus, was euch stark macht und wie ihr auch in aufregenden Bühnensituationen ganz bei euch selbst bleiben und strahlen könnt. Ich freue mich auf euch. Und denkt immer daran, love your voice, denn deine Stimme, das bist du. Eure Eva.
Das war Natürlich Sprechen, dein Podcast rund um Stimme, Sprechen und Personality mit Eva Weißmann.